Es geht natürlich ums Geld, weil es ist sehr viel Geld bei den Aldis vorhanden. Sie gehören zu den reichsten Familien des Landes. Und es geht auch um ein Stück Rache. Die geben sich natürlich alle nichts in diesem Konflikt. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Das ist ja auch in vielen Familienauseinandersetzungen so. Das schaukelt sich hoch. Das fing halt schon vor dem Tod von Berthold an. Dann diese emotionale Geschichte mit der Beerdigung. Dann greift der eine in die Kasse. Es schaukelt sich hoch, jetzt mittlerweile fast 10 Jahre lang. Und irgendwann ist dann auch so ein Point of No Return.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal haben wir ja über die Anfänge des Aldi-Clans, des Aldi-Imperiums und der Familie, die dahinter steht, gesprochen. Und Kajan, du hast ja im Prinzip das Bild einer Unternehmerfamilie gezeichnet, die ihrer Firma wirklich alles unterordnet. Dann gab es da auch noch die Geschichte der Entführung von Theo Albrecht, dem Aldi-Nord-Gründer, in dessen Folge die Familie sich in die Bescheidenheit zurückzieht und wirklich sehr, sehr anonym lebt und sehr low-key, würde ich mal sagen, lebt. In der heutigen Folge wird dieses Bild dieser Familie, die wie Pech und Schwefel zusammenhält, aber so einige Risse bekommen.
Heute wird es komplett anders. Wir schlagen ein völlig neues Kapitel bei den Aldis, also bei den Albrechts auf. Statt Verschwiegenheit und Diskretion geht es um Geld und Gier. Es geht um den hässlichen Familienstreit, der seit mehreren Jahren tobt, und zwar bis heute.
Ja, und auch einen Familienstreit, der am Ende wirklich eine Eskalation nimmt, die auch justiziabel ist. Denn am Ende steht eine Strafanzeige wegen Untreue.
Das Ende ist noch gar nicht da, weil es gibt ein Ermittlungsverfahren, was noch bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf läuft. Aber das werden wir alles später aufklären.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört schon, die Folge ist heute pickepacke voll. Bevor wir starten, wie immer, dürfen wir uns kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und gegenüber von mir sitzt Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur von Business Insider, langjähriger Investigativreporter und natürlich Aldi-Experte.
Hallo, hallo Kajan. Hallo Hanna.
Es gibt einen Moment in der Geschichte von Aldi, in dem der Schleier von dieser Familie runterfällt, die sich jahrzehntelang in ihr Schneckenhaus zurückgezogen hat und von der man eigentlich dachte, dass das eine sehr harmonische Familie ist. Wir sind jetzt im Reich von Aldi Nord, von Theo Albrecht, der 2010 gestorben ist. Und der Moment, in dem der Schleier von der Familie fällt, der kommt aber erst später.
Genau, das war im Jahre 2016, also 6 Jahre nach dem Tod des Gründers, tauchen erste Berichte in den Medien auf, dass es dort einen Familienstreit gibt. Es ist noch relativ unklar, wie das genau abläuft. Und dann, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, im November 2016 bekomme ich eine vertrauliche Stellungnahme von einem der wichtigsten Player in diesem Familienstreit in die Hand, und zwar von Babette Albrecht. Das ist die Schwiegertochter vom verstorbenen Gründer. Und die hat dort in einer längeren schriftlichen Erklärung abgerechnet. Abgerechnet mit der Familie Albrecht, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und hat natürlich für das gesorgt, was die Albrechts nie haben wollten, dass die internen, privaten Details und Auseinandersetzungen an die Öffentlichkeit gelangen.
Um was für einen Konflikt handelt es sich denn da? Was packt sie aus?
Sie packt aus über die privatesten Details ihres verstorbenen Ehemannes. Berthold Albrecht ist 2012 gestorben und jetzt, 4 Jahre später, erzählt sie plötzlich, wie das alles gelaufen ist. Und was besonders dramatisch war, ist, das war eine Art Alkoholbeichte, die sie da abgelegt hat. Und zwar hat sie ihren Mann als schwer alkoholkrank dargestellt, der nicht mehr Herr seiner Sinne war.
Wir haben einen Auszug aus diesem Brief, das eine Stellungnahme an das Gericht ist, hier. Und in diesem Brief können wir mal kurz in eine Passage reinhören, den haben wir nämlich einsprechen lassen.
Mein Mann war leider seit vielen Jahren alkoholkrank und litt aufgrund dessen an einem schweren Krankheitsbild. So hatte sich unter anderem eine nicht mehr umkehrbare Leberzirrhose eingestellt. Da bereits zuvor alle Versuche, die Alkoholkrankheit durch Aufenthalte in Entzugskliniken etc. zu heilen, erfolglos und die schweren organischen Schäden nicht umkehrbar waren, musste leider ab ca. 2009 davon ausgegangen werden, dass mein Mann im absehbaren Zeitraum an seiner Alkoholkrankheit sterben würde. So ist es dann leider im Jahre 2012 auch geschehen. Todesursache war ein durch die Alkoholkrankheit hervorgerufenes multiples Organversagen. Die Alkoholkrankheit hatte leider bei meinem Mann in den letzten Jahren auch zu einer Persönlichkeitsveränderung und Beeinträchtigung seiner intellektuellen Fähigkeiten und insbesondere seiner Kritikfähigkeit geführt.
Also wir haben hier eine Stellungnahme von Babette, die, man muss eigentlich sagen, nach Jahrzehnten der Verschwiegenheit plötzlich ihren Mann als Alkoholiker in die Öffentlichkeit zerrt. Und da ist natürlich schon ein ganz großes Fragezeichen. Kajan, wie wurde das damals aufgenommen? Da warst du ja noch bei der Bild am Sonntag. Welche Fragen habt ihr euch gestellt und wie war das Echo?
Das war natürlich eine Riesenbombe, diese Geschichte, weil du hast es ja eben gesagt, es ist nichts über diese Familie bekannt, alles sehr diskret und plötzlich diese privatesten Details, auch der Berthold, der als Alkoholiker dargestellt wird, ist ja mit einer der schlimmsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Und als ich diese Stellungnahme gelesen habe, bevor wir sie auch veröffentlicht haben, war mir klar, hier wird ein erbittertster Familienstreit ausgefochten und zwar mit allen Mitteln. Und das sind diese Mittel, die hier dargestellt werden. Es ist ja nicht so, dass hier die Wahrheit in dieser Stellungnahme drin steht, sondern um diese Punkte wurde natürlich auch sehr gefochten. Es geht ja um sehr viel Geld in dieser eine der reichsten Familien in Deutschland. Ich glaube, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir diese ganzen Personen, die da eine Rolle spielen, mal einordnen, um unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen bei dieser Reise in diese Geschichte von Geld und Gier.
Ja, man kann sagen, also diese Alkoholbeichte, die ist der Gipfel dieser Auseinandersetzung, weil es das schmutzigste Kapitel ist, aber es ist nicht der Anfang des Konflikts. Und zu dem kommen wir jetzt und zu den verschiedenen Lagern, die es in diesem Konflikt gibt.
Genau, der Gründer Theo Senior, der mit seiner Ehefrau Silly dieses Imperium Aldi Nord aufgebaut hat, stirbt im Jahre 2010. Und das ist eine ganz wichtige Zäsur. Er hat zwei Söhne, Theo Junior, der bis heute die Geschicke von Aldi Nord führt. Und der zweite ist Berthold, der ebenfalls im Unternehmen tätig war und der leider relativ früh gestorben ist. Nämlich zwei Jahre später, im Jahre 2012, mit 54 Jahren. Und Berthold war verheiratet mit Babette. Und Babette ist die schillernde, schrille Figur, die plötzlich in diesem Aldi-Imperium auftaucht. Und die beiden hatten fünf Kinder zusammen. Und diese Babette ist in der Familie der Albrechts auch nie richtig akzeptiert worden. Das muss man auch wissen. Deswegen gibt es auch die Spekulation darum, dass sie diesen Familienstreit angefacht hat, um auch ein Stück Rache zu nehmen. Weil sie hatte Mitte der 80er Jahre Berthold kennengelernt. Die haben fünf Kinder zusammen. Vierlinge sind 1990 auf die Welt gekommen. Und eine Tochter zwei Jahre später. Also insgesamt vier Töchter, ein Sohn. Und Babette ist von ihrem Schwiegervater, von ihren Schwiegereltern, vom Schwager und von dieser ganzen Albrecht-Familie nie akzeptiert worden. Und dann, nach dem Tod des Patriarchen, bricht vieles auseinander. Und dann auch, als Berthold 2012 gestorben ist. Und bei diesem Familienstreit gibt es zwei Lager. Auf der einen Seite ist es Theo Junior, der immer noch Aldi Nord führt, zusammen mit der Unternehmensspitze auch. Und auf der anderen Seite stehen Babette, die Kinder und der Anwalt der Familie, der dort auch eine wichtige Rolle spielt. Das sind die beiden großen Lager in diesem Familienstreit.
Also im Prinzip der Bruder des Verstorbenen und die Schwägerin plus Kinder des Verstorbenen. So kann man es zusammenfassen, ne?
Ja, so kann man es zusammenfassen. Man muss ja aufpassen, dass man da nicht die Übersicht verliert bei den ganzen Albrechts.
Das stimmt. Und wir werden heute darauf auch noch ausführlich kommen. Aber gib uns mal bitte eine Vorschau auf diesen Kern des Konflikts. Worum geht's eigentlich?
Es geht natürlich ums Geld, weil es ist sehr viel Geld bei den Aldis vorhanden. Sie gehören zu den reichsten Familien des Landes. Und es geht auch um ein Stück Rache, glaube ich. Es ist ja sehr schwierig bei dieser Geschichte. Es ist ja nicht so, dass alle Protagonisten jetzt sehr offen mit Journalisten über diesen Konflikt reden, sondern man muss sich da ja so langsam an die Wahrheit herantasten. Und das habe ich auch gemacht und habe die Möglichkeit gehabt, in viele Dokumente und Originaldokumente, Testamente, Briefe, über die wir heute sprechen, habe ich mir ein Bild machen können, konnte ich damit reinlesen. Das war natürlich sehr wichtig. Ich habe nie mit Babette gesprochen, weil die Seite eine Kommunikation abgelehnt hat, und habe aber mit Theo Junior gesprochen. im Hintergrund, der nicht offen zitiert wird. Ich glaube, das ist wichtig zur Einordnung, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wie ist da eigentlich die Gefechtslage und wie haben wir uns an die Wahrheit versucht heranzurobben. Und vor allen Dingen, als ich die Dokumente gelesen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass dieser Brief, den wir eben gerade zitiert haben, diesen sehr harten, sehr dramatischen Brief mit der Alkoholbeichte, dass dort die Wahrheit eine untergeordnete Rolle spielt und dass da vieles meiner Meinung nach zusammengeschustert wurde, um Rache zu nehmen an der Familie Albrecht und auch um, das ist glaube ich eine weitere Motivation, möglichst viele Millionen ins eigene Portemonnaie zu holen.
Dieser Familienstreit, der ist ja im Prinzip auch eine Geschichte über zwei Wertesysteme, die brutal kollidieren und die dann zu dieser Schlammschlacht führen. Um dieses Wertesystem Aldi versus das Wertesystem von Babette zu verstehen, ich glaube, da müssen wir nochmal so ein bisschen eine Recap machen von der vorgegangenen Folge. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das lohnt sich in Aldi 1 nochmal reinzuhören. Denn die Werte von Aldi, die haben sehr viel zu tun mit dem Vermächtnis der beiden Gründer.
Da geht es um Sachen wie Anstand, Glaubwürdigkeit, Bescheidenheit, Diskretion. Wir als Unternehmerfamilie stehen nie im Mittelpunkt. Das Unternehmen steht an Position 1 und die Familie ordnet alles unter.
Das kannst du noch mal sagen, woher das auch kommt? Also wie die geprägt wurden, die Aldi-Gründer?
Die sind aufgewachsen in sehr bescheidenen Verhältnissen. Einen Arbeiterstadtteil in Essen, haben mit einem kleinen Tante-Emma-Laden angefangen und haben es geschafft, im Nachkriegsdeutschland die Discounter-Idee überhaupt erstmal zu erfinden und dann umzusetzen und dieses Imperium Aldi überhaupt zu so einer großen Nummer zu machen. Also das ist langsam gewachsen und es war immer klar, bei uns steht der Preis im Mittelpunkt, der möglichst günstige Preis, das überschaubare Sortiment, die Läden sind nicht schön eingerichtet. Heute ist es alles ein bisschen anders, aber es war immer wichtig, die Produkte und der Preis stehen im Vordergrund und die Unternehmerfamilie, die hat da überhaupt nichts zu tun, sondern Aldi ist die beste Werbung. Bis heute übrigens, das ist sehr interessant zu sehen. Wenn man sich das heute anguckt, die Manager von Aldi, die das Unternehmen führen, sind bis heute nicht bekannt. Aber Aldi schafft es immer wieder, mit eigenen PR-Geschichten in die Öffentlichkeit zu kommen. Zum Beispiel jetzt, sie haben als erstes die Schnelltests für Corona in den Läden gehabt, bevor überhaupt die Bundesregierung da auf die Idee gekommen ist, die überhaupt alle einzukaufen. Also sie waren schneller als die Politik. Und das ist auch immer etwas, das ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis von Aldi, dass man mit der eigenen Unternehmenspolitik oder die eigene Unternehmensgeschichte, das ist sozusagen die beste Werbung und sie sind sehr schnell und sehr professionell.
Und dieses Wertesystem Aldi, das wird dann in den 70er Jahren erschüttert durch die Entführung von Theo Albrecht, dem Aldi-Nordchef. Und das führt dann dazu, dass die Aldi-Gründer einige Maßnahmen ergreifen, um den Fortbestand ihres Unternehmens abzusichern, und zwar gegen jede Unwägbarkeit. Welche Maßnahmen sind das, Kajan?
Sie haben Stiftungen gegründet, um eine Übernahmegefahr auszuschließen, weil natürlich das Imperium immer größer geworden ist und die Gefahr bestand, dass ein Mitbewerber kommt und sagt, wir übernehmen jetzt Aldi. Und das wollten sie unbedingt ausschließen. Das Unternehmen steht an Nummer 1, die Familie steht dahinter. Und deswegen wurden 3 Stiftungen gegründet mit den biblischen Namen Markus, Lukas und Jakobus. Die Familie ist sehr gläubig, jeden Sonntag in die Kirche. Und diese Stiftungen haben den Sinn gehabt, dass man Gegner von außen abwehren kann. Diesen 3 Stiftungen gehört Aldi Nord. Und mit diesen 3 Stiftungen war es möglich, das Unternehmen zu führen. In diesen Stiftungen waren die Unternehmensbeteiligten drin, also Unternehmensvertreter, Anwälte, aber auch Familienmitglieder. Und es war klar, dass die Regelungen so galten, dass die Familie nie einen Zugriff hatten auf das Geld aus diesen Stiftungen, sondern es war so geregelt, dass alles im Sinne des Unternehmens geregelt worden ist.
Was heißt denn das konkret dann zum Beispiel jetzt für Babette, die Witwe von Berthold? Sie ist ja im Prinzip Millionärin oder Milliardärin auf dem Papier, aber was heißt das konkret? Also wenn sie an ihr Erbe möchte, wie spielen diese Stiftungen da eine Rolle?
Das wurde genau geregelt, dass Familienmitglieder nicht einfach in die Kasse greifen konnten. So war eigentlich der Sinn der Stiftungen. Und nach dem Tod des Gründers Theo Senior hat man die Satzungen dieser drei Stiftungen nochmal geändert.
Darauf kommen wir gleich. Mit dieser Stiftung geht ja auch einher, dass es so ein bisschen ein, naja, Code of Conduct, könnte man es in modernem Unternehmenssprech nennen, gibt. Wenn man böse sein will, könnte man sagen, es ist ein Verhaltensdiktat, dem sich die Leute, die an dieser Stiftung auch beteiligt sind, unterwerfen müssen. Und da haben wir jetzt auch einen Auszug da aus einem Memorandum of Understanding zwischen der Partei Theo Junior und der Partei Babette, in dem dieser Verhaltenskodex nochmal dargelegt wird. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das haben wir auch einsprechen lassen. Das wird euch nochmal helfen zu verstehen, wie diese Wertesysteme dann schließlich auch aufeinanderprallen.
Aldi steht für das Leistungsprinzip. Nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch bei den eigenen Mitarbeitern, denen häufig Höchstleistungen abverlangt werden. Die Albrecht-Familienmitglieder dürfen vor diesem Hintergrund öffentlich kein Verhalten zeigen, das sich mit dem Leistungsgedanken nicht vereinbaren lässt. Sonst beschädigen sie das Unternehmensimage. Denn eine mediale Polemik, dass die Familienmitglieder es sich nur deswegen gut gehen lassen können, weil die Arbeitnehmer des Unternehmens oder die Arbeitnehmer von Lieferanten nicht ordnungsgemäß bezahlt werden, führt beim Unternehmen gegebenenfalls zu einer nachhaltigen Beschädigung des Images und letztlich auch zu Umsatzeinbußen. Bei allem ist ohnehin zu bedenken, dass die Mitglieder der Familie Albrecht durch ihr Verhalten die Vorstellungen der Öffentlichkeit über das Unternehmen prägend mitgestalten. Daher müssen die Familienmitglieder den Anforderungen eines guten Vorbilds genügen, was nicht nur die Sympathiewerte des Unternehmens positiv beeinflusst, sondern das Unternehmen als Anbieter und auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben lässt. Es ist daher Aufgabe der Erben und ihrer Mutter, gemeinsam untereinander dafür Sorge zu tragen, dass diese Kriterien für die eigene Lebensführung von einem jeden beachtet und etwaige Fehlentwicklungen sofort untereinander zur Sprache gebracht und in gemeinsamer Anstrengung abgestellt werden.
Ich finde diese Formulierung, gerade die letzte, diese Verhalten müssen abgestellt werden, das klingt, als hätten die Albrechts ein Leben als Roboter.
Das ist schon harter Tobak und das klingt natürlich wirklich nach ganz, ganz alter Welt. Und es war, glaube ich, auch nicht besonders geschickt von der Seite von Theo Junior, das so einzuführen. Es ist ja nie zu diesem Memorandum of Understanding gekommen.
Weil Babette das nicht unterschreiben wollte?
Sie wollte es nicht unterschreiben. Und das kann ich auch verstehen, dass sie und die Kinder das nicht einfach so unterschreiben wollten. In diesem Memorandum of Understanding sollten verschiedenste Dinge geregelt werden, insbesondere die Geldzahlungen. Aber dieser Verhaltenskodex, der war für die Restfamilie der Albrechts, war das ganz normal. Wo wir jetzt sagen, oh, das klingt ja alles ein bisschen komisch oder so. Das war für die gelebt. So sind die aufgewachsen. Aber für andere, die das hören und die da reinkommen, ist es natürlich was anderes. Und jetzt muss man sich folgende Situation vorstellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum der Streit dann so eskaliert ist, hängt damit zusammen, wie dieses Memorandum of Understanding da und auch der Familie vorgetragen worden ist. Nämlich im November 2012, am Tag nach der Beerdigung von Berthold, tritt der Testamentsvollstrecker der Familie Albrecht auf und liest ihnen das vor. Und sie kennen es nicht. Sie kennen das Testament nicht, sie kennen diese Vorgaben nicht und sie sind in dem Maße auch ziemlich schockiert, weil sie denken, was ist denn jetzt plötzlich los? Und in dieser Situation raufen sie sich als Familie nicht zusammen, sondern sie nehmen sich dann einen eigenen Anwalt und gehen gegen dieses Memorandum of Understanding vor und gegen das gesamte Testament. Und das ist der Ursprung des Konfliktes, in dem diese beiden Wertesysteme kurz nach der Beerdigung, was man ja auch nachvollziehen kann, ist ein sehr emotionaler Moment, so aufeinanderprallen.
Die Beerdigung spielt ja auch nochmal eine Rolle, die zur Emotionalität dieser Sache beiträgt.
Da spielt so viel eine Rolle, was an Emotionen da reingeht und was wir uns auch gar nicht vorher vorstellen konnten, weil wir diese Familie überhaupt nicht kannten. Nach außen wurde das Bild dargestellt, da gibt es den Theo Senior, der hat zwei Kinder, die arbeiten im Unternehmen mit und dann ist es eine Familie, über die man wenig weiß. Mittlerweile ist klar, dass schon vor dem Tod des Gründers und auch vor dem Tod von Berthold es einen massiven Familienkonflikt gab, insbesondere zu der Person Babette. Und da müssen wir wissen, bei der Babette, wo kommt die eigentlich her? Babette kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, hat angeblich nicht mal ihre Ausbildung abgeschlossen, hat dann in den 80er Jahren den Berthold kennengelernt und hat sich in ihn verliebt und ist in diese Familie reingekommen und sie wurde eigentlich fast die ganze Zeit abgelehnt. Das liegt natürlich auch an ihrer Art. Sie ist eher schrill.
Wie war denn ihr Lebensstil so konkret? Also wie viel Geld hat sie bekommen? Was hat sie damit gemacht?
Sie hat mit Berthold zusammengelebt und die haben dann schon vor dem Tod des Gründers angefangen, teure Autos und Kunstwerke zu kaufen.
Ach so, und das ging natürlich gar nicht.
Das ging in der Aldi-Familie überhaupt nicht. Die sind in normalen Anzügen rumgelaufen, haben überhaupt gar keinen Wert auf Luxus gelegt. Im Gegenteil, Luxus ist verpönt. Und dann kommt plötzlich Babette an und führt ihren Mann Berthold mit auf große Kunstmessen, Miami Arts und andere Veranstaltungen. Dann werden Ferraris und Mercedes Oldtimer für Millionenbeträge gekauft. Kunstwerke werden plötzlich ins Haus gestellt, ebenfalls für Millionenbeträge. Also alles das, was in der Albrecht-Familie verpönt ist, was dort abgelehnt wird über Jahrzehnte, verkörpert diese Frau. Und dann trägt sie auch noch bunte Kleider, ist lauter als die anderen. Das hat ihr natürlich auch nicht unbedingt geholfen, um diese Akzeptanz in der Familie hinzubekommen.
Und soweit ich weiß, ist sie ja später dann auch die Einzige, die in der Bunte und so zu sehen ist. Also sie ist die Einzige, von der man auch das Gesicht kennt.
Die Horrorvision der Albrechts ist, in den Klatschspalten der Bunten aufzutauchen. Und diese Frau ist dort plötzlich beim Kölner Karneval, beim Oktoberfest, schunkelnd, das Bier in der Hand. Diese Bilder werden dann plötzlich von den Albrechts gesehen. Und bis heute kriegt, glaube ich, Theo Junior immer noch Kopfschmerzen, wenn er diese Bilder sieht.
Deswegen auch nochmal dieses Memorandum of Understanding, um das zu verstehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Damit wollte Theo eigentlich bewirken, dass genau das aufhört. Aber dieses Memorandum of Understanding ist ja nicht das einzige Problem. Wir müssen jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nochmal auf das Testament von Berthold zu sprechen kommen. Und dieses Testament ist ja eigentlich, muss man sagen, Dreh- und Angelpunkt dieses Konflikts.
Eigentlich hat Berthold mit dem Testament vieles richtig gemacht. Weil in dem Testament, wenn man es genau liest, sieht man, dass er das eigentlich ausschließen wollte, was viele Reiche als Problem haben. Dass ihre Kinder von Anfang an zu viel Geld haben und keinen eigenen Antrieb haben, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Und er hat ihnen die Möglichkeit eingeräumt, ab dem 32. Lebensjahr an größere Summen anzukommen aus dem Erbe, nämlich 250.000 im Jahr. Aber vorher war das überschaubar. Ich meine, die Kinder sind 1990 und 1992 geboren. Das heißt, bei dem Tod des Vaters waren sie 22 und 20 Jahre alt. Und sie hätten dann zu der Ausbildung 7.500 Euro im Monat bekommen. Das ist okay, muss man wirklich sagen.
Das ist weitaus mehr als mein BAföG von irgendwie 400 Euro.
Richtig, voll über den BAföG-Satz. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie in Saus und Braus damit leben konnten. 7.500 Euro im Monat für Anfang 20 ist eine ganze Menge. Aber was dann passiert ist, ist halt, dass sie sich dann doch diese Millionen geholt haben. Aber in dem Testament wurde erstmal festgestellt, sie sollen selber etwas aufbauen. Das steht da explizit drin. Er hat in dem Testament reingeschrieben, dass er keinen Streit um das Erbe haben möchte. Er hat genau festgelegt, wenn es zu einem Streit kommt, wie dieses Verfahren ablaufen soll mit einem sogenannten Schiedsverfahren. Aber alles das wurde in den Jahren daraufhin nicht umgesetzt. Also die Idee, die Berthold Albrecht mit seinem Testament hatte, wurde kurz nach seinem Tod bereits pervertiert.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Verhältnis eingehen von Berthold zu seinen Kindern. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist es so, dass die Kinder erst nach seinem Tod erfahren, dass sie ja erst viel später begünstigt werden sollen. Das finde ich erstmal ein Riesenschock. Das hört sich ja so an, als hätten die jetzt kein so tolles Vertrauensverhältnis. Oder was weiß man da über die Beziehung von Berthold zu seinen Kindern, die ja dann die dritte Generation Aldi sind quasi?
Es ist nicht so richtig viel über die Beziehung bekannt, weil ich bin da sehr vorsichtig mit den Äußerungen von Babette. In verschiedensten Stellungnahmen wurde dort gesagt, dass es ja ein sehr gutes Verhältnis war und die Kinder hätten sich prächtig entwickelt. Aber wenn diese Familie an diesem Tag, und zwar Babette und die Kinder, so geschockt davon sind, was ihr reicher Vater bzw. Ehemann ihnen vererbt und dass sie davon nichts wussten, das spricht in der Tat für ein schwieriges Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, er hat ihnen auch nicht so viel zugetraut, weil sonst hätte er auch nicht diese verschiedenen Hürden eingebaut, dass sie erst später an das Geld herankommen.
Halten die sich denn daran?
Die halten sich überhaupt nicht daran. Im November 2012 stirbt Berthold. Und ein Jahr später genehmigt sich die Familie Babette, also Babette und die fünf Kinder, 25 Millionen Euro extra. Ein Jahr nach dem Tod von Bertolt Albrecht holen sie sich dieses Geld aus der Jakobus-Stiftung. Das ist die Stiftung, die dem Bertolt eher zugerechnet wird von diesen drei Stiftungen. Und das ist etwas, wo dann bei Theo Junior die Hutschnur total abgeht. Weil eigentlich war ja geplant, dass die Familien niemals so direkt an das Geld herankommen, ohne dass es im Unternehmen klar ist. Da muss man jetzt einmal noch kurz die Stiftung erklären. Also im Vorstand der Stiftung gab es vier Positionen, also vier Vorstände. Und diese vier Vorstände waren geregelt so, dass es eigentlich zwei Familie und zwei Unternehmen war. So dass es eine Pattsituation war, damit die Familie nie direkt an das Geld rangekommen ist.
Also Erben versus Manager, kann
genau,
man so sagen.
Genau, ne? Also das war klar, dass die Familie niemals in dem Vorstand der Stiftung die Mehrheit hat. Dieser Vorstand ist nicht nur wichtig für das Geld auszahlen, sondern er muss auch verschiedenste Unternehmensentscheidungen mit beeinflussen und entscheiden. Aber ganz wichtig ist die Geschichte, wer kommt an das Geld der Stiftung ran? In diesen Stiftungen liegen Milliardensummen. Die Albrechts werden ja immer wieder genannt, so in Richtung 20 Milliarden. Wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Das weiß keiner so genau. Also da liegt richtig das Geld. Und wenn man im Vorstand die Mehrheit hat, kann man sich quasi, so haben es die Babette und die Kinder gemacht, immer wieder diese Riesensummen auszahlen lassen. Und sie haben es geschafft, auf umstrittenen juristischen Wegen eine Mehrheit zu bekommen in diesem Vorstand. Und zwar nicht deswegen, weil das Unternehmen gesagt hat oder Theo gesagt hat, ja klar, ihr kriegt die Mehrheit, sondern weil sie gesagt haben, den lehnen wir ab, den lehnen wir ab. Und plötzlich waren zwei Töchter im Vorstand und der Anwalt, dann wurde noch eine weitere Tochter dazu genommen und alle anderen aus dem Unternehmen wurden quasi aus dem Vorstand rausgedrängt. Und das ist der Kern der juristischen Auseinandersetzung, die bis heute andauert.
Bevor das Ganze vor Gericht geht, kommt noch eine Eskalationsstufe davor, nämlich ein sehr hässlicher Briefverkehr zwischen den beiden Lagern. Und da haben wir auch einige Ausschnitte da. Meistens ist dieser Briefverkehr gar nicht direkt zwischen Babette und Theo, sondern da geht es dann meistens eher an den Anwalt oder ans Gericht, wo dann über die dritte Person quasi hergezogen wird. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an mit Babette, denn die haben wir in ihren eigenen Worten jetzt heute noch nicht so häufig gehört. Die äußert sich da in einer Stellungnahme über Theo und das Verhältnis zwischen den beiden Aldi Norderben, Theo und Bertolt.
Unrichtig ist auch, wenn Theo Albrecht Junior schreibt, dass das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder, meinem verstorbenen Ehemann Bertolt Albrecht, zu Lebzeiten nicht schlecht gewesen sei. Tatsache ist, dass das Verhältnis zwischen Bertolt und seinem Bruder und auch leider seiner Mutter Silly, die sich mit Theo verbündet hatte und Theo als Erstgeborenen immer seinem Bruder Bertolt vorzog, leider denkbar schlecht war. Wenn Theo Albrecht Junior jetzt zur Darstellung eines angeblich guten Verhältnisses darauf verweisen will, dass Bertolt in einer SMS um Übersendung eines Dokumentes gebeten hat und hierbei die in Familien üblichen Grußformeln und Anreden »Lieber Theo« verwendet hat, so ist dies völlig untauglich. Natürlich haben die Brüder nach außen hin die Form gewahrt und sich so, wie es in Familienkreisen üblich ist, angeredet. An der Tatsache des tiefen Zerwürfnisses ändert das alles nichts. Das Zerwürfnis war auch der Grund, warum beide, hinsichtlich der ihnen bzw. deren Familie, jeweils wirtschaftlich zugeordneten Stiftungen getrennte Wege gingen. All das hat aber nicht zu einer Befriedung geführt. Wie zum Beispiel der Vorfall zeigt, dass Theo Bertolt, seinem Bruder, als dieser krankheitsbedingt hilflos im Büro am Boden lag, nicht aufgeholfen, sondern ihn wüst beschimpft hat.
Das ist natürlich ein massiver Vorwurf, der dort erhoben wird von der Babette gegen Theo. Man muss sich das jetzt mal bildlich vorstellen, da liegt der kranke Bertolt auf dem Boden und Theo beschimpft ihn. Also er hat das dann auch vor Gericht in seinen Aussagen zurückgewiesen, diese Vorwürfe. Und Theo zeichnet ein völlig anderes Bild von dem Verhältnis der beiden Brüder nach seinen Darstellungen. Und das wird auch von vielen aus dem Unternehmen, von den Führungskräften dargestellt, ist es so, dass sie alle ein Problem mit Babette hatten. Und dass dadurch natürlich auch das Verhältnis zwischen Theo und Bertolt eingetrübt war. aber keineswegs zerrüttet.
Also Berthold steht quasi zwischen den Stühlen. So sieht es jetzt für mich aus. Ist das korrekt?
Berthold ist natürlich aufgewachsen in diesem Aldi-Wertesystem und ich glaube auch, dass er, das geht aus den Unterlagen hervor, die ich einsehen konnte, bis zuletzt auch ein Stück daran festgehalten hat. Aber er war natürlich auch sehr beeinflusst von Babette, die gesagt hat, wir leben nur heute und wir lassen es krachen und wir kaufen die Oldtimer und wir kaufen die Gemälde für Millionen und wir machen Party. Und vielleicht gefiel ihm das auch ein Stück, dass er dort ausbrechen konnte aus diesem Wertesystem, mit dem er aufgewachsen ist. Das kann ich mir gut vorstellen, ohne dass ich es genau weiß. Da gehen wir jetzt auch ein Stück in die Spekulation rein. Der Punkt, dass er ein schwerer Alkoholiker war, so wie es dargestellt worden ist, und deswegen bestimmte wichtige Dokumente nicht richtig unterzeichnen und nicht verstanden hat, der ist, glaube ich, nicht richtig, weil es da sehr viele Zeugen dafür gibt, die sagen, Berthold hat seine Geschäfte ganz normal geführt. Er hatte ein Alkoholproblem, aber es ist ein Unterschied, ob man ein Alkoholproblem hat oder so schwer alkoholkrank ist, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist.
Glaubst du denn, da ist was dran? Also diese Alkoholbeichte, mit der wir eingestiegen sind, die dient ja Babette dazu, als Argument zu sagen, das Testament, das jetzt meine Kinder und mich hier so benachteiligt, das ist alles völliger Quatsch, der wurde instrumentalisiert oder wie auch immer.
Ich halte das für eine große Lügengeschichte, weil es geht ja darum, mit der Alkoholgeschichte wollte sie ja seine Geschäftsfähigkeit bezweifeln. Dass er also bei der Unterzeichnung wichtiger Dokumente, die das Erbe geregelt haben, nicht geschäftsfähig sind. Und das ist ja schon ein harter Vorwurf. Geschäftsfähigkeit in Deutschland, da muss schon einiges passieren, bis das nicht mehr so ist. Und das wurde auch massiv bezweifelt von der Gegenseite. Und ich glaube, sie hat das einfach eingesetzt, um ihren Nutzen draus zu ziehen. Weil auf der anderen Seite war es auch so, dass er zu der Zeit sehr umstrittene Oldtimer- und Gemäldetransaktionen getätigt hat. Da war er dann plötzlich nicht geschäftsunfähig. Also ich glaube, dass die Seite Babette dieses Instrument der Geschäftsunfähigkeit gezielt eingesetzt hat. Und dann ist natürlich der Vorwurf, diese Geschichte mit der Alkoholkrankheit an die Öffentlichkeit zu ziehen, natürlich enorm schäbig.
Mhm. Theo feuert ja auch ordentlich zurück. Er schreibt auch Briefe, er schreibt direkt an Babette. Sagt ihr sogar einmal ins Gesicht, du bist eine Belastung für unser Unternehmen. Ich hätte eigentlich lieber, dass du mit einer Abfindung dich verziehst und nie wieder in unserem Unternehmen auftaucht. Und er schreibt auch ans Gericht und stellt sie da natürlich auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht in besonders tollem Licht da. Also er kämpft auch mit harten Bandagen. Und da hören wir jetzt einmal rein in dieses eine Schreiben von Theo.
Meine Eltern, mein Bruder und ich waren uns immer einig, dass unser Unternehmen in unserer Familie an Position 1 steht und alles andere dieser Position 1 unterzuordnen ist. Nach dem Tod meines Vaters und meines Bruders wird diese Sichtweise nur noch von meiner Mutter und mir gelebt. Meine Schwägerin und ihre Kinder sehen sich stattdessen selbst an Position 1. Unser Unternehmen hat in ihren Augen die Aufgabe, immer das Bargeldvermögen der Jakobus-Stiftung aufzufüllen, das dann zur freien Verfügung meiner Schwägerin und ihrer Kinder stehen soll. Das Unternehmen muss aber für die ganze Eigentümerfamilie auch in Zukunft an Position 1 stehen, wenn es nicht untergehen soll. Alle Mitglieder der Eigentümerfamilie müssen sich dem Unternehmen unterordnen. Dafür will ich mich weiter einsetzen. Dies bin ich meinem verstorbenen Vater, meinem verstorbenen Bruder und meiner Mutter schuldig.
Die geben sich natürlich alle nichts in diesem Konflikt. Und Theo ist da auch mit seiner Meinung ziemlich stark unterwegs. Klar, ohne Frage. Vielleicht ist das auch noch näher an der Wahrheit dran als die Ausführungen von Babette. Der Punkt ist, und das kann man sich ja auch vorstellen, das ist ja auch in vielen Familienauseinandersetzungen so, das schaukelt sich hoch. Das fing halt schon vor dem Tod an, dann diese emotionale Geschichte mit der Beerdigung, dann greift der eine in die Kasse. Es schaukelt sich hoch, jetzt mittlerweile fast 10 Jahre lang und irgendwann ist dann auch so ein Point of No Return.
Stimmt das eigentlich, dass die Mutter und auch Theo nicht bei der Beerdigung von Berthold waren?
Ja, und bis heute weiß die Familie von Theo auch nicht, wo die Urne von Berthold ist. Also da ist so viel in dieser Familie natürlich auch kaputt gemacht worden, weil wir wissen doch alle, dieser Punkt Krankheit, Beerdigung, Tod, das sind so ganz emotionale Geschichten, auch so Grenzerfahrungen. Und wenn rund um diesen Zeitpunkt dann etwas schief geht, dann eskaliert die Geschichte erst recht.
Diese Schlammschlacht, die zieht sich ja noch über diese hässlichen Briefe hinaus. Wie geht's dann weiter?
Also die großen Gewinner bei der ganzen Geschichte sind wie immer die Anwälte, weil es ist über verschiedenste Instanzen darüber gestritten worden, ob diese Auszahlungen in Ordnung sind oder nicht. Und die Auszahlungen, wir haben ja eben darüber gesprochen, nach einem Jahr gingen es 25 Millionen raus. Und dann war es eigentlich immer so, kurz vor Weihnachten haben sich Babette und die Kinder immer so 25 Millionen im Jahr gegönnt.
Aber kann man noch mal kurz einhaken da? Das klingt jetzt viel, ist auch viel, aber im Vergleich zu den Milliarden, die da liegen, ist es noch relativ klein, oder?
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das Aldi BAföG mit 7.500 Euro relativ hoch war. Und der Sinn von Berthold war ja, dass seine Kinder nicht so früh an das Geld herankommen. So, jetzt waren sie aber schon mit Anfang 20 Multimillionäre. Und da ist natürlich jetzt nicht der große Antrieb da zu sagen, so jetzt mache ich jetzt noch das und das. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass die schon sehr früh an das Geld rangekommen sind, was eigentlich gar nicht so von der Familie geplant war. Und was ja auch, da muss man auch kein Erziehungswissenschaftler sein, jetzt nicht besonders förderlich ist, wenn junge Leute aus reichen Familien sehr früh an das Geld herankommen. Das ist nicht besonders förderlich.
Haben die denn irgendeinen Beruf gehabt, was studiert oder so?
Über die 5 Kinder ist wenig bekannt. Wir und auch andere Medien haben immer wieder ihre Vornamen geschrieben. Und das ist dann von dem Anwalt der Familie immer wieder verboten worden, weil die nicht in der Öffentlichkeit auftauchen wollen. Und das Interessante ist auch, dass sie eigentlich alle Berichterstattung möglichst unterdrücken wollen. Aber nichtsdestotrotz hat Babette natürlich auch zum Beispiel diese Alkoholkrankheit in den juristischen Schriftsätzen dann auch teils öffentlich gemacht. Also über die Kinder und deren Lebensstil ist relativ wenig bekannt. Ich will jetzt auch gar nicht groß spekulieren, weil sonst wird unsere Podcast-Folge hier zerstört von juristischen Manövern.
Ja, wir bekommen ja ab und zu mal Briefe.
Ja, wir bekommen ab und zu mal Briefe. Mal gucken, was daraus wird. Und es ist auf jeden Fall so, dass der letzte Wille von Berthold, der ist nicht umgesetzt worden. Und das ist, glaube ich, auch so der ganz entscheidende Punkt, dass die halt sehr früh an dieses Geld rangekommen sind. Und dann ging es halt in diesen juristischen Auseinandersetzungen darum, war das rechtens? Konnten die Babette und die Kinder, also die Erben, konnten die den Vorstand umgestalten, die Unternehmensvertreter rausschmeißen und quasi nach Gutdünken dort handeln? Und dann haben mehrere Instanzen gesagt, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, nein, das war nicht rechtens. Und es soll eigentlich wieder so umgesetzt werden, dass es eine 2-zu-2-Regelung gibt. Also 2 Familie, 2 Unternehmen. Und da gibt es jetzt dieses letztinstanzliche Urteil. Aber dieser Konflikt ist jetzt so hochgejatzt worden, dass die Babette-Seite das immer noch nicht umgesetzt hat. Bis heute. Bis heute ist es nicht umgesetzt, dass die Familie sich dort ein Stück zurückgezogen hat und auch den Vorstand neu umbesetzt hat. Und deswegen gehen die juristischen Auseinandersetzungen nicht nur weiter, sondern sie sind vor einem halben Jahr noch zusätzlich eskaliert.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen und das kostet auch gar kein Geld. Die einfachste Variante: teilt diesen Podcast. Also wenn er euch gefällt, dann sprecht mit euren Freunden drüber, mit euren Kollegen, mit Verwandten oder teilt es einfach ganz simpel in eurer Instagram-Story. Die zweite Sache ist, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder auch ganz einfach diesen Podcast bei Spotify oder bei iTunes folgt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. So wie ich das jetzt auch verfolgt habe in deiner Berichterstattung, kommt nochmal eine neue Dimension dazu. Bisher hatten wir die Lager Theo versus Babette und die Kinder. Doch jetzt bricht im Lager von Babette und Kinder ein interner Streit aus.
Ja, Unglaubliches passiert dort auf der Seite. Da gibt es den Nikolai. Das ist einer von den Vierlingen. Der ist jetzt 30 Jahre alt und ist ja der einzige Junge, weil das andere sind alles Mädchen. Und dieser Nikolai hat im letzten Sommer seine Schwestern und den Anwalt angezeigt und ihnen Untreue vorgeworfen. Hintergrund ist folgendes. trotz der klaren Richtersprüche in Sachen Babette und die Kinder dürfen sich kein Geld mehr genehmigen, ist es dazu gekommen, dass im letzten Jahr Weihnachten nochmal 50 Millionen rausgeholt worden sind aus der Jakobus-Stiftung. So, und jetzt war es aber so, bisher wurde es ja immer aufgeteilt. Mutter kriegt am meisten und dann die Kinder ein bisschen weniger, aber kommen auch immer auf einen guten Millionenbetrag. Und bei dem letzten Schluck aus der Pulle hat Nikolai in die Röhre geguckt. Der hat nichts plötzlich gekriegt. Das erste Mal hat er nichts gekriegt. Und da war er offenbar sehr sauer drüber. Und das Verhältnis zwischen Nikolai und insbesondere der Mutter wird auch als nicht besonders gut beschrieben. Es gab zum Beispiel vor einiger Zeit mal einen Polizeieinsatz vor dem Haus von Babette. Da ist der Nikolai plötzlich aufgetaucht und hat geklingelt und wollte mit seiner Mutter sprechen. Und was hat die Mutter gemacht? Der die Polizei gerufen.
Echt jetzt?
Das zeigt natürlich, da ist nicht unbedingt Familienharmonie angesagt. Und jetzt hat der Nikolai gesagt, das ist Untreue, was die gemacht haben, weil es stand ihnen gar nicht zu, dieses Geld rauszuholen. Und mittlerweile gibt es ein sehr umfangreiches Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Und dieser Fall landet jetzt auch wieder vor der Justiz.
Was wären denn da so die schlimmsten Folgen? Also natürlich im Moment gilt noch die Unschuldsvermutung. Trotzdem interessiert mich, im Fall von Untreue bei 50 Millionen, könnte es sein, dass die am Ende sogar hinter Gittern müssen?
In diesem Familiendrama kann man überhaupt nichts ausschließen. Und es ist auch jede Wendung da noch möglich. Es ist durchaus möglich, dass sie erstmal vor Gericht landen, möglicherweise auch im Gefängnis. Ich mag da jetzt nicht drüber spekulieren, weil die Ermittlungen stehen ja noch relativ am Anfang. Fakt ist, dass der Familienkonflikt jetzt wirklich noch einfach nur eine Nummer härter wird, weil jetzt plötzlich auch der Nikolai gegen seine eigene Familie vorgeht und nicht nur gegen die andere Seite, also gegen Onkel Theo und den Rest.
Blicken wir mal auf das Unternehmen Aldi. Das haben wir bisher noch so ein bisschen unerwähnt gelassen. Wie geht es denn eigentlich dem Unternehmen? Kann man sagen, Aldi Nord, wir sind ja im Reich von Aldi Nord, wird da total in Geiselhaft genommen von diesem Familienstreit?
Das Positive an der ganzen Geschichte ist, Aldi Nord geht es derzeit so gut wie nie zuvor. Die Geschäfte laufen super, nicht nur durch die Corona-Geschichte mit der Sonderkonjunktur für die Discounter, sondern die Geschäfte laufen wirklich gut. Aldi Nord hat sich immer wieder neu erfunden, hat das Sortiment erweitert, die Läden modernisiert. Und bei diesen wichtigen Unternehmensentscheidungen, wo auch Milliardensummen investiert werden mussten, haben auch alle Stiftungen ganz brav zugestimmt. Also die Erben von Berthold waren da auch dabei. Also wenn es ums Geld und ums Geschäft dahingehend geht, halten sie wohl dann doch zusammen. Es ist immer so eine sehr schwierige Geschichte, weil zum Beispiel auch die Verlängerung von Verträgen von den Spitzenmanagern von den Stiftungen abhängt. Aber insgesamt ist das Unternehmen in einer sehr guten Situation. Es läuft. Es liegt vielleicht auch daran, dass familienfremde Manager das Sagen haben, wobei Theo Junior da immer noch eine wichtige Rolle an der Spitze spielt. Aber dass der Familienstreit jetzt dafür sorgt, dass das Unternehmen untergeht, davon sind wir wirklich weit entfernt.
Trotzdem finde ich, lässt das einen spannenden Rückschluss auf das Unternehmen. Denn liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir erzählen diesen Familienstreit ja jetzt nicht nur, weil das irgendwie einen Selbstzweck hätte, sondern es verrät ja auch immer ein bisschen darüber, wie die deutsche Wirtschaft, wie deutsche Unternehmerfamilien aufgestellt sind. Und Aldi, muss man ja auch sagen, hat ja wirklich einen großen Einfluss auf die Konjunktur in Deutschland. Was ich spannend finde an diesem Fall ist tatsächlich, dass die Rechnung der alten Aldi-Brüder, die ja inzwischen verstorben sind, im Prinzip aufgeht. Das Unternehmen zuerst, diese Devise, die ist aufgegangen, oder?
Ja, das finde ich auch. Das finde ich wirklich sehr spannend, weil soweit die Familie mehr Einfluss gewinnen würde, weiß ich auch nicht, ob es dem Unternehmen so gut gehen würde. Weil dann würden ja diese Konflikte, über die wir jetzt gesprochen haben, die würden dann ja im Unternehmen ausgetragen werden. Und das hätte natürlich für den Geschäftserfolg einen erheblichen Nachteil. Und deswegen ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, trotz aller Streitigkeiten, dass Familienunternehmen dann auch wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn möglichst familienfremde Manager das Sagen haben.
Kaian, vielen lieben Dank für deine Recherchen heute, auch ein bisschen für den Einblick hinter die Kulissen, wie das so läuft mit Informanten und Quellen, wie du mit den verschiedenen Parteien gesprochen hast. Das war total interessant. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer toll, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen, Kommentare habt oder vielleicht auch Ideen, was wir mal als nächste Folge behandeln könnten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@businessinsider.de. In 2 Wochen kommen wir wieder mit einem neuen Wirtschaftskrimi und bis dahin will ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen, falls euch langweilig wird. Denn wenn ihr euch für Wirtschaft interessiert, lohnt es sich bestimmt mal bei den Kollegen von Gründerszene reinzugucken. Die haben einen Podcast, der heißt So geht Startup. Da geht es auch um erfolgreiche Unternehmen, um erfolgreiche Startups, so wie Aldi auch mal ein Startup war, die es dann zum Millionen- oder Milliardengeschäft geschafft haben. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Öskens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.